Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OKCOOL trifft, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal traf das Los einen Menschen, von dem ich gar nicht geglaubt hätte, dass ich ihn hier einladen kann, nämlich Paul Zimmermann. So, jetzt habe ich es wieder möglichst kompliziert erklärt, wer er ist. Ich möchte es mit mehr Worten auflösen. Also, ich muss kurz ausholen. Vor einigen Wochen, ich glaube, das war zum Ende der Weihnachtsfeiertage, saß ich vor einem Spiel, das 2024 erschien und ich ganz dringend noch nachholen und erleben wollte, bevor mich der Arbeitsalltag des neuen Jahres dann wieder erreicht hatte. Und zwar hieß und heißt dieses Spiel Locomotive. Ein Point-and-Click-Adventure von einem Entwickler-Duo Robust Games und vertrieben von Chucklefish. Und dieses Spiel ist eines, das es mir wahnsinnig angetan hat. Ein Point-and-Click-Adventure, wie gesagt, das nur so strotzt vor Charme und Witz und wunderschön inszeniert und animiert ist. Das ist ein Spiel, das wirklich auch übervoll ist von Animationen, die fast jede einzelne Tätigkeit, fast jeden einzelnen Klick auf dem Bildschirm begleiten. Also mit einem Luxus wurde das gestaltet und ausgestaltet, könnte man fast sagen. Es ist schier beeindruckend. Es gibt neben dem üblichen Point-and-Click-Perspektiven Blick in diese Welt hinein, also von der Seite aus, ganz viele auch Close-Ups, fast schon filmisch inszenierte Nahaufnahmen von besonderen Szenen, die auch dann wieder eine neue Bühne für weitere Gags liefern. Ich bin, ihr könnt es raushören, ganz fasziniert davon und möchte jetzt schon mal am Rande eine Spielempfehlung aussprechen dafür. Übrigens auch ein Hinweis, ich habe vor einiger Zeit auch über dieses Spiel sprechen dürfen bei Falco Löffler und seinem tollen Point-and-Click-Podcast Benutzerohr mit Lautsprecher. Die Folge ist verlinkt in der Folgenbeschreibung. So. Dieses Spiel habe ich also voller Begeisterung gespielt, war wirklich angetan und dann sah ich im Abspann des Spiels, als ich es durchgespielt hatte, einen Namen, von dem ich überrascht war, ihn dort zu lesen, nämlich Paul Zimmermann, der offenbar, so las ich dort, zuständig war für den Soundtrack des Spiels. Und nun begab es sich, dass ich den Soundtrack des Spiels ganz unglaublich toll fand. Einer der Top-Gründe, warum ich dieses Spiel so genossen habe, neben den inhaltlichen Gründen. Ein Soundtrack, der sich bewegt zwischen den Genre-Klassikern des Point-and-Click-Adventures aus den frühen 90ern und auf der anderen Seite so modernem Jazz-Noir. Ganz toll, wirklich, Leute. Und dann sah ich aber diesen Namen Paul Zimmermann und dachte mir, das könnte ja ein Deutscher sein, womöglich. Und dann habe ich einfach mal recherchiert und stellte sie heraus, ja, Paul Zimmermann wohnt in derselben Stadt wie ich in Hamburg und ist Deutscher. Also habe ich ihm selbstverständlich sofort eine Mail geschrieben und gefragt, hey, hast du die Lust, mit mir zu sprechen? Und er hat ja gesagt. Und jetzt kam dieses Gespräch also zustande. Wir sprachen über seine Arbeit an dem Spiel Locomotive. Keine Sorge, die Fragen sind so gestellt, dass ihr auch was davon habt, wenn ihr dieses Spiel nicht gespielt habt. Und im zweiten Teil des Gesprächs reden wir dann etwas allgemeiner über seine Arbeit, wie gut man davon leben kann, wie er an neue Aufträge rankommt und so weiter und so fort. Ein ganz sympathischer Kerl. Ich habe das sehr genossen und das kann ich hier noch auch nachschieben, weil man es, glaube ich, immer noch hört. Ich bin froh, auch diesen Termin geschafft zu haben, weil ich war ganz schön mitgenommen, körperlich. Ich erzähle es auch in der Folge zum Auftakt. Ich war ein bisschen krank, kränkelnd, ganz unangenehme Sache im Hals. Deswegen klinge ich auch ein ganz klein wenig anders in der Folge und jetzt auch noch, merke ich gerade, ein paar Tage später. Aber keine Sorge, auf dem Weg zur Besserung. Es ist jetzt auch gerade die Jahreszeit und der Monat, in dem solche Dinge gerne mal etwas häufiger passieren. Ich passe auf mich auf, ihr hoffentlich auch auf euch und wünsche euch damit ganz viel Spaß mit dieser Folge. Vielleicht noch ein letzter Hinweis von meiner Seite. Wenn ihr mehr OKCOOL haben wollt, jeden Dienstag und Freitag erscheinen weitere Folgen, dann könnt ihr euch ein Steady-Abo schnappen, in der Folgenbeschreibung verlinkt. Für knapp 5 € seid ihr dabei und bekommt die extra Podcasts, die ich mit meinem Team jede Woche produziere. Toll, klingt wundervoll. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Genießt es, das Gespräch zwischen mir und Paul Zimmermann. Jetzt kann ich noch mal einen Disclaimer auflösen. Ich weiß nicht, ich frage mal so rum. Hörst du denn was raus bei mir? Ist jetzt schwierig. Ich weiß nicht, ob du überhaupt schon mal jemals meine Stimme gehört hast, aber hörst du dazu mit deinen, ich sag mal, ne, tongeschulten Ohren, du bist der Profi, und denkst dir, oh, da ist was im Busch?
Also ich habe deinen Podcast ja schon mal gehört. Ich finde, also ich höre jetzt keinen riesigen Unterschied, vielleicht minimal nasaler.
Ja.
So ganz leicht die Nebenhöhlen vielleicht.
Ja, okay, sehr gut. Das ist schon viel mehr, als ich mir erwartet hätte. Pass auf, ich habe eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich mach's ganz kurz, aber ich muss das kurz erzählen, weil es hängt mit deiner Arbeit zusammen. Und zwar folgendes. Also, ich glaube, und wie gesagt, bleib bei mir, das ergibt alles Sinn, warum ich das erzähle. Ich glaube, ich habe gerade eine Mandelentzündung. Ich glaube, das ist aktuell so ein Thema. Und gestern Abend bin ich sehr früh ins Bett gegangen mit tatsächlich so einem kleinen Fieberschub sogar und Schüttelfrost und all dem Kram. Und dann lag ich im Bett. Und ich weiß nicht, ob du Erfahrung mit Mandelentzündung hast, aber es stellte sich heraus, ich bin da jetzt auch noch nicht so versiert gewesen, das Schlucken ist extrem anstrengend, beziehungsweise, was ich eigentlich sagen will, es tut arschweh, also es ist wirklich furchtbar so. Dann lag ich da also im Bett, bin unruhig eingeschlafen und dann irgendwann von meinem eigenen Spucke runterschlucken aufgewacht, weil das so weht hat. Dann war es so 2:30. Und dann lag ich da im Bett, ne, wie so ein Renaissance-Baby, guckte zum Mond hoch und dachte mir, ja, shit, also es ist schwierig, ich habe am nächsten Tag unter anderem dich in meinem wunderbaren Terminkalender stehen, ich möchte ja fit sein, was mache ich denn jetzt? So, und jetzt kommen wir gleich zu dem Punkt, warum ich das überhaupt erzähle. Da bin ich aufgestanden, mitten in der Nacht, da habe ich mir gedacht, so, jetzt machst du dir einen Ingwertee, ne, Entzündungshemd, schmeckt auch einfach gut, Wärme für den Hals, vielleicht geht's danach wieder besser mit dem Einschlafen. Hab mir dann um 2:30, begleitet von meinen beiden Katern, in der Küche einen Ingwertee gemacht und habe mich in der Dunkelheit, weil es ja auch noch Nacht, auf meine Couch gesetzt und einfach dann gewartet, bis der Ingwertee trinkbar war und hab so in die Dunkelheit reingeschaut. Und dann dachte ich mir, mach dir doch mal ein bisschen Musik an. So, und jetzt kannst du es vielleicht schon ahnen. Ich habe dann heute Nacht mal wieder, muss ich sagen, den Soundtrack angemacht von Locomotive, das Spiel, das du quasi vertont hast, was die Musik angeht. Und ich saß da heute Nacht dann irgendwo in Hamburg auf meiner Couch und dachte mir, so geht's eigentlich ganz gut. So geht's eigentlich ganz gut. Was ich damit sagen möchte, auf diese Weise endlich mal persönlich Riesenkompliment und Lob für diese Arbeit. Wirklich fantastisch.
Dankeschön. Ja, das ist doch schön, dass es dir geholfen hat in schwerster Stunde.
Also wirklich, ich habe das jetzt schon in diversen Podcasts über Locomotive, dieses Spiel, berichtet und jetzt kann ich es ja, wie gesagt, endlich auch mal dir persönlich sagen, der Soundtrack ist einer der Gründe, warum ich überhaupt dieses Spiel so sehr genossen habe. Da gibt es noch vieles andere natürlich auch, aber der Soundtrack ist einer, ich habe den gehört und dachte mir, mein Gott, es grenzt für mich an Meisterwerk. Und da muss ich dich direkt mal fragen, guckst du selbst auch so zufrieden jetzt auf diese, ich glaube, es sind 47 Tracks vom Soundtrack, oder wo würdest du die in deinem Oeuvre so einordnen, sage ich mal?
Oh, zufrieden sein ist immer schwierig, glaube ich. Aber Locomotive war für mich generell, also insgesamt war das für mich ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist die Art von Spiel, die ich immer gerne schon also gespielt habe selber. Ich bin mit diesen Point-and-Click-Adventures groß geworden und so gesehen war es auch immer ein Projekt, wo ich einfach mega froh war, da bei zu sein irgendwie. Also weil ich einfach das Projekt an sich mega toll finde. Und ich bin zufrieden. Ich glaube, im Nachhinein ist immer irgendwie Sachen, wo man denkt, so, ne, man kann es irgendwie anders machen oder besser machen. So ein bisschen dieser Fluch, nachdem man fertig ist mit dem Projekt, hat man ja so viel gelernt, irgendwie neue Sachen, neue Tools, neue Techniken irgendwie gelernt und würde jetzt wahrscheinlich wieder ganz anders rangehen. Aber es ist, glaube ich, einer meiner längsten, oder nee, es ist eigentlich einer meiner längsten Soundtracks bisher. War auch ein langes Projekt insgesamt. Und ja, ich finde es einfach immer mega, wenn ein Spiel auch überhaupt rauskommt. Das ist schon mal irgendwie mega toll, gerade so im Indie-Bereich, wo man irgendwie immer mit sehr viel Herzblut irgendwie dran arbeitet, mit kleineren Budgets. Und so gesehen bin ich schon sehr zufrieden damit, dass das jetzt draußen ist. Und ja, die Leute, die es irgendwie wertschätzen und finden, das ist schon mega toll irgendwie.
Erreicht dich eigentlich als Komponist dann so Lob, wie ich es jetzt auch gerade formuliert habe, auf irgendeine Art und Weise? Also wenn ich jetzt als Journalist irgendwie jetzt mal, weiß ich nicht, einen tollen Podcast gemacht habe, dann bekomme ich durchaus immer mal wieder so Mails oder Zuschriften oder so. Also die Leute haben ein Bedürfnis, das dann zu sagen. Wie ist das denn bei dir und deinem Job? Weil ich meine, das ist natürlich viel hintergründiger, wortwörtlich. Du stehst ja von der Sichtbarkeit her eher in der zweiten Reihe. Man sieht deinen Namen in den Credits und so weiter. Aber das Ding ist ja, leider muss man ja sagen, kaum jemand guckt ja mal bewusst nach, von wem ist die Musik, wenn sie einem gut gefällt. Man assoziiert das, glaube ich, dann einfach mit dem Spiel und sagt, Locomotive, das ist das Spiel mit dem tollen Soundtrack. Aber man denkt sich ja nur selten, Paul Zimmermann, ne, das ist der, der hier ordentlich reingelegt hat. Hm. Erreicht dich Lob auf diese Weise?
Ja, schon. Toll. Genau, würde ich schon sagen. Also eigentlich immer schon irgendwie, vielleicht ist es, ich weiß nicht, ob das speziell auch so im Indie-Bereich ist, wo man eh das Gefühl hat, dass die Entwicklerstudios auch näher an den Spielern sind. Also es geht ja schon irgendwie damit los, dass man irgendwie einen Discord-Server hat, wo die Spieler drin sind und wo die Entwickler auch drin sind, wo man halt irgendwie auch direkt im persönlichen Austausch ist. Ich bin dann auch irgendwie dann immer am Start. Und ja, ich lade die Sachen auch bei YouTube hoch, wo die Leute kommentieren können. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag tausende Fanmails bekomme, aber es ist schon, ja, es ist schon so, dass irgendwie positives Feedback dann kommt und auch lange, teilweise lange, nachdem ein Spiel irgendwie rausgekommen ist, kommen noch neue Kommentare und sowas. Also die Langlebigkeit, glaube ich, die ist halt irgendwie auch nochmal bei Musik speziell nochmal eine andere. Also Leute haben vielleicht das Spiel gespielt, ihnen hat die Musik gefallen, sie spielen vielleicht das Spiel gar nicht mehr, aber hören vielleicht noch Jahre später die Musik. Also ich mache das selber auch bei Games. Ich höre manchmal sogar Soundtracks von Games, wo ich die Games nie gespielt habe. Einfach, weil das ja irgendwie nochmal so ein separates Medium auch irgendwie nebenher ist. Man entdeckt es vielleicht in irgendwelchen Spotify-Playlisten. Genau, und das ist schon irgendwie schon ganz cool. Das ist auch so ein bisschen so ein, natürlich ganz abhängig von dem Spiel Erfolg irgendwie ist, aber dann irgendwie danach irgendwie auch so ein bisschen unabhängig nebenher laufen kann, so eine eigene Welt für sich.
Ja, ich habe auch, also du hast schon gesagt, auf Spotify kann man das anhören, der Königsweg ist wahrscheinlich über Steam, den Soundtrack nochmal extra zu kaufen, um auch quasi die Wertschätzung mit dem Geldbeutel auszudrücken, das geht ja auch. oder YouTube hast du auch schon gesagt. Das habe ich auch gemerkt, jetzt auch bevor ich eher schwer krank geworden bin, habe ich den auch immer mal wieder im Hintergrund laufen lassen, weil der auch so wunderbar durch seine jazzige Art als Hintergrundmusik so gut passt. Also dadurch bekommen plötzlich alle Szenen, habe ich festgestellt, die man so im Alltag erlebt, so einen Point-and-Click-Adventure-Charakter. Ich mag das wahnsinnig gern. Also wenn ich hier sitze, einfach nur in der Stille, ne, Hochkonzentration, wow, er verändert die Welt. Aber wenn ich den Soundtrack laufen lasse, da ist es so ein Mensch, lustiger Typ, was passiert wohl als nächstes, fällt der Kaffee um. Ich finde das total toll. Wenn wir gerade dabei sind, von den 47 Liedern gibt es eines, das dir ganz besonders persönlich nicht gefällt. Ich habe natürlich auch einen Favoriten, aber wo du sagst so, guck mal, also wenn ich nur ein Lied aus dem Soundtrack vorstellen darf, das ist es. So, jetzt bin ich aber gespannt.
Boah, das ist schwierig. Wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich dann doch so ein bisschen vorhersehbar vielleicht aufs Main-Theme einfach gehen, weil ich mich noch erinnere, wie ich das geschrieben habe und damals einfach mega glücklich war, als das irgendwie da war. Also es ist irgendwie immer so ein bisschen so, für mich sind so Main-Themes, also Main-Theme, das irgendwie im Hauptmenü spielt, das vielleicht auch in den Trailern benutzt wird, das ist irgendwie, wenn das irgendwie da ist, ist immer so ein bisschen so ein Moment, wo man so das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich irgendwie drin im Flow des Projektes irgendwie. Man hat irgendwann irgendwie so ein bisschen so diese
Das DNA. Leitmotiv, ne?
Ja, Leitmotiv, genau, so diese DNA, die Instrumente, die man nutzen möchte, so ein bisschen diese, ja, genau, du hast es gesagt. Und ich glaube, deswegen wäre ich wahrscheinlich irgendwie da, wenn es darum ginge, jemanden, der das noch gar nicht kennt, würde ich wahrscheinlich sagen, hör das mal an. Mhm. Kannst du dir dann irgendwie ganz gut vorstellen, wie vielleicht der Rest des Soundtracks oder auch das Spiel irgendwie wäre.
Für mich ist es, und ich bin gespannt, ob du es jetzt im Ohr hast, ob dir das direkt quasi was sagt, der Song namens, Achtung, Ruined Atmosphere. Ob du, ob du damit jetzt direkt was im Ohr hast.
Ja, doch.
Gut, das ist nämlich mein Favorit, weil für mich bringt das zusammen, was ich an diesem Soundtrack so schätze, und da würde mich mal sehr interessieren, wie du da so drauf selber guckst. Der Soundtrack klingt zum einen wirklich wie die Musik eines Point-and-Click-Adventures aus den frühen 90ern zur Hochzeit dieses Genres. Ich kann es kaum beschreiben mit meinen Worten, aber so eine leaned back, so zurückgelehnt, aber auch verspielt, und es gibt auch so ein paar Soundeffekte dabei, die oder Filter vielleicht, die lassen die Musik wirklich so klingen, als würde man sie auch aus den Boxen der frühen 90er raushören. Und dann aber hat es so was Jazzig Eigenes noch, wo dann, sag ich mal, der Paul Zimmermann so richtig zu hören ist, wo nochmal so was Eigenes dazukommt, und das gefällt mir so gut, das finde ich so charmant. Die Beschreibung, die ich da gerade angebracht habe, so dieser Mix aus, ich sag mal, Hochzeit-Point-and-Click-Adventure und dann irgendwie was Eigenes. Würdest du auch so die Worte finden, wenn es um die DNA von diesem Soundtrack geht?
Ja, ich denke schon. Also, genau, ich hatte ja auch schon erwähnt, dass ich irgendwie, also diese Point-and-Click-Adventures so aus der LucasArts-Ära,
ja.
Das waren schon auch die Games oder so die ersten Games, mit denen ich so richtig Kontakt hatte.
Welcher Jahrgang bist du denn, wenn ich fragen darf?
Ich bin 91.
Ach, guck mal, 89, da haben wir wohl ähnlichen Spiele auf dem Schreibtisch liegen gehabt.
Ja, genau. Und das waren irgendwie so, ja, das war auch noch zu so einer Zeit, keine Ahnung, also Internet war ja eh noch nicht so ein Thema, und so Adventure Games war von den Eltern, das war irgendwie so safe, ne? Also es war jetzt kein GTA oder sowas, kein Shooter. Und ja, so Monkey Island, dann auch dieses Indiana Jones, das waren schon irgendwie so die Games, mit denen ich so angefangen habe. Und natürlich dann auch so diese Musiken aus den Games, die sitzen natürlich irgendwo drin in mir, würde ich schon sagen.
Ja.
Und natürlich Locomotive ist irgendwie einfach mega genau so da drin. Also das ganze Entwicklerteam oder das Hauptentwicklerteam, die beiden Brüder letzten Endes, die das machen, die sind genauso wie ich eigentlich auch mit diesen Games aufgewachsen. Und ja, eigentlich wie du beschrieben hast, ne? Also definitiv davon inspiriert und dann irgendwie so ein bisschen so eine eigene Note versucht natürlich auch reinzubringen, dass es am Ende irgendwie vielleicht spannend ist für Leute, die sowohl diese alten Games kennen, aber hoffentlich auch für Leute, die vielleicht da nicht so den Bezug zu haben wie wir jetzt, für die vielleicht sogar Locomotive das erste Point-and-Click-Adventure-Game ist und die dann erst anfangen, vielleicht diesen älteren Katalog neu zu entdecken. Genau, das war, glaube ich, auch immer so ein bisschen so die Hoffnung irgendwie dahinter, dass man jetzt nicht nur komplett so im Nostalgie-Ding verfangen ist, sondern auch irgendwie was versucht, was so ein bisschen modern natürlich irgendwie auch ist für Leute, die jetzt genau erste Berührungspunkte vielleicht damit haben mit dem Genre.
Wir haben schon über dieses Main-Theme gesprochen und das ist ja eine ganz wichtige Rolle, eine Funktion auch für dich jetzt als Komponisten, weil du hast ja auch schon gesagt, das gibt dann schon für dich selbst als Kreativen so eine grobe Richtung vor, wie der Rest des Soundtracks etwa klingen kann. Das ist so ein ganz wichtiges erstes Stück, was man so entwirft, und mich interessiert natürlich wahnsinnig, wie hast du das gemacht? Bevor wir dabei hinkommen, glaube ich, müssen wir noch kurz drüber sprechen, über den Weg, wie eigentlich der Auftrag, diesen Soundtrack zu komponieren, in deinem Schoß gelandet ist, weil das interessiert mich nämlich auch brennt. Also, wie war das dann? Alleine schon die Frage, hat dich Chucklefish, also der Publisher, kontaktiert, oder war das Robust Games, die beiden Hauptentwickler da von dem Studio? Wie kam dieser Kontakt überhaupt zustande?
Also ich muss echt sagen, dass vieles in meiner Laufbahn bisher eigentlich das meiste entsteht irgendwie so über Social Media tatsächlich.
Ach.
Damals war es noch Twitter, oder ich werde es wahrscheinlich auch immer Twitter nennen.
Ja.
Und ich hatte, genau, Twitter ist einfach so, was Game-Entwicklung angeht, relativ, ja, aktiv. Also da sind einfach viele Entwickler irgendwie unterwegs. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich Adam Riches ist einer der Brüder, der auch das Art für das Game gemacht hat und letzten Endes auch die Dialoge geschrieben hat und sowas. Also man macht ja dann vieles irgendwie. Und ich glaube, ich hatte irgendwie sein Profil entdeckt auf Twitter und einfach, er hatte irgendwie so ein paar GIFs oder Screenshots von so einem Prototypen für eigentlich ein anderes Game, aber es war auch so ein bisschen so Point-and-Click-Style. Und ich hatte ihm dann einfach angeschrieben, ganz frech mal wieder, so ein bisschen so von wegen so, ja, weiß ja nicht, ob du gerade irgendwie was machst, aber falls du irgendwann mal was machen würdest, ich hätte irgendwie mega Lust, irgendwie an so einem Game, an so einem Point-and-Click-Adventure-Game mal zu arbeiten.
Aber du kanntest den nicht, ne? Du hast den einfach angeschrieben.
Genau.
Ja.
Genau. Und das habe ich auch irgendwie in meiner Karriere bisher öfter gemacht so und ja, man kann es ja mal probieren.
Ja.
Das Schlimmste ist halt irgendwie, man kriegt keine Antwort oder es wird halt irgendwie gesagt, ja, sorry, wir haben halt irgendwie schon jemanden, der Musik schreibt. Das kann natürlich auch passieren. Und wir hatten dann halt so ein bisschen geschrieben, aber halt nichts Konkretes abgemacht, weil er auch zu dem Zeitpunkt auch an nichts Konkreten gearbeitet hat. Und dann irgendwie sind so ein paar Monate verstrichen, wo wir jetzt irgendwie nicht groß geschrieben hatten. Wir hatten uns dann halt gegenseitig gefolgt auf Twitter. Das ist auch mal schon mal ein guter Anfang, dass man sich so ein bisschen so top of mind bleibt, dass man immer so von dem anderen irgendwie so ein bisschen sieht, was macht der jetzt gerade. Und dann war das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr genau, war das 21 oder Ende 20? Da haben die beiden bei einem Game Jam mitgemacht. Also quasi wirklich ein Adventure Game Jam, wo es darum ging, in 14 Tagen ein kleines Adventure Game irgendwie zu machen. Und da haben sie quasi eigentlich Locomotive als Game Jam gestartet. Und dann kam relativ spontan dann von Adam die Frage an mich, ob ich nicht bei dem Game Jam mitmachen möchte. Ich glaube, das war auch irgendwie so gefühlt so 3-4 Tage vor Ende des Jams. Aber es ist auch so ein bisschen so ein Klassiker, dass dann die Musik am Ende dann irgendwie schnell noch gemacht werden muss. Ja, aber da habe ich natürlich ja gesagt, hatte natürlich mega Lust drauf. Genau, und da entstand eigentlich, also es gibt quasi Locomotive in dieser Form, wie es jetzt auf Steam ist. Und dann gibt es tatsächlich noch Locomotive als eine Game Jam-Version auf itch.io. Das quasi der Anfang war. Das Setting und die Story ist sehr ähnlich. Es gibt aber viele Unterschiede und ist natürlich viel kleiner. Auch der Artstyle ist deutlich reduzierter, auch die Musik ist deutlich reduzierter. Aber im Grunde war das eigentlich der Anfang. Genau, haben wir das gemacht und dann kam das ziemlich gut an irgendwie. Also man muss auch sagen, die beiden haben sich auch echt ganz schön ins Zeug gelegt so in den 2 Wochen. Also für 2 Wochen ist da echt ein ganz schön ordentliches Game irgendwie entstanden. Und das kam dann so gut an, dass sie sich überlegt haben, ja, vielleicht gucken wir jetzt und suchen uns einen Publisher, der das vielleicht umsetzt in ein, in Anführungsstrichen, echtes Game, ein echtes volle Länge Spiel. So kam es sozusagen.
Es ist hoch faszinierend. Ich wusste nichts von der itch.io-Version. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Tatsächlich ist sie dort doch ganz normal einsehbar mit Screenshots in allem. Und man sieht sofort diese Kulisse des Zuges zum Beispiel, auf dem dieses Spiel ja vor allem spielt. Die ist schon da. Es ist auch schon, ich glaube, fast das komplette Ensemble der Figuren sieht man auch schon auf den Screenshots. Aber was ich ganz faszinierend finde, der Pixel-Stil ist tatsächlich noch ein anderer. Ich würde mal sagen, auf der Skala der Grobkörnigkeit 1 bis 1,5 Schritte weiter in Richtung Grobkörnigkeit. Das ist genau, ja, hochfaszinierend, du. Das ist ja hochfaszinierend.
Also man könnte halt irgendwie so sagen, dass das irgendwie so der Prototyp war. Das war jetzt auch, glaube ich, also es war jetzt auch nie der Plan, glaube ich, zu dem Zeitpunkt des Game Jams, dass das irgendwie mal sowas wird. Aber da das so gut ankam, genau, und soweit ich weiß, gab es dann halt irgendwie Gespräche mit ein paar verschiedenen Publishern. Und dadurch, dass Adam vorher bei Chucklefish auch gearbeitet hat, als Pixel-Artist oder als Artist, kam dann da sozusagen diese Verbindung zustande. Genau. Und ich war dann halt natürlich dann, oder nicht natürlich, aber ich war dann, Gott sei Dank, auch für das richtige Game am Start.
Ja. Das heißt, während des Game Jams entstand dann auch zumindest so eine Art erste Version des Main-Themes, oder wie war das?
Ja, das nicht unbedingt. Also aus der Jam-Version, ich glaube, es hat nur irgendwie so eine ganz kleine Melodie geschafft.
Okay.
Ja, genau. Auch wieder so ein bisschen so Thema so Zufriedenheit und kurze Zeit und sowas. Gerade auch so mit dem, was du ja auch schon beschrieben hast, mit dem Artstyle, der dann doch jetzt deutlich, ja, lebendiger, hochauflösender geworden ist. Und wir haben, hat natürlich auch in der itch.io-Version überhaupt keine Voice-Overs oder sowas. Und jetzt ist es ja komplett auf Englisch synchronisiert. Also man kam dann schon bei dem Full-Length-Game, war dann schon irgendwie so dieser Anspruch, ja, das so polished wie möglich irgendwie zu machen.
Dann ist ja jetzt die wirklich spannende Frage im Raum, weil deswegen, ich habe nochmal nachgefragt, weil das ist ja nochmal eine andere Bedingung unter Zeitdruck, dann irgendwie da Musik aus sich rauszupressen, woraus dann womöglich das Main-Theme entstanden wäre. Aber wenn das so nicht war, dann ist ja jetzt schon mal das Setting ein anderes. Das bedeutet, ich stelle mir das jetzt so vor, die Zusammenarbeit läuft jetzt, das heißt, alles klar, du machst das jetzt, die Musik. Und dann stelle ich mir das wirklich so vor, du sitzt da an deinem teak-dunkelholzigen Schreibtisch da, in deinem Arbeitsturm oben bei Nacht, und dir der Mond, da ist er wieder, scheint rein, und du sitzt jetzt vor den Szenen, die sich abspielen, vielleicht kleine GIFs aus dem Prototyp heraus oder vielleicht der Prototyp selbst, guckst dir das so an und denkst dir, okay, wie könnte das Spiel jetzt klingen? Und jetzt ist die Frage, wie macht man das? Ich stelle mir das wahnsinnig einschüchternd vor, weil du kannst ja fast in jede Richtung eigentlich noch loslaufen. Durch den Game Jam hast du schon so eine Art abgesegnete erste Richtung bekommen, weil du ja weißt, du hast es mit denen gemeinsam schon gemacht und die fanden das toll offenbar. Das heißt, ganz grob steht wohl schon was fest, aber eigentlich ist das Papier noch blank und die Noten noch ungeschrieben. Wie hast du das gemacht? Wie hast du diesen Ton von Locomotive gefunden?
Ja, erstmal weiß man überhaupt nicht. erstmal denkt man immer so, oh, nachdem der erste, sag ich mal, die erste Euphorie, dass man an diesem Projekt arbeiten darf, nachdem die so ein bisschen verflogen ist, kommt so ein bisschen so diese Angst oder auch dieses Imposter-Syndrom, wo man dann so denkt, so, oh, ich weiß gar nicht, war ich jetzt die richtige Wahl, was soll ich machen?
Aber dabei hattest du, wenn ich einhaken darf, kurz ja sogar schon, du hast ja schon andere Spiele mit Musik versehen. Also
genau,
woher kommt dann trotzdem die Sorge, dass das ausgerechnet jetzt das Projekt sein könnte? Oder hattest du das immer? Ist das immer ein Begleiter?
Ich glaube, das ist immer so ein bisschen
Okay.
Also ja, weil einfach, ich glaube, man hat halt jedes Mal irgendwie einen neuen Anspruch, auch an sich selber. Dann kommt dazu, dass irgendwie die Projekte, die ich bisher auch machen durfte, die sind auch sehr unterschiedlich musikalisch, was ich halt auch mega gut finde, dass man nicht so das Gefühl hat, okay, jetzt halt wieder irgendwie Locomotive 2, ich weiß schon ganz genau, was ich mache, ich hau da jetzt die Nummer raus, sondern es ist jedes Mal irgendwie auch ja, so ein bisschen was neu entdecken. Ja, und dann, genau, dann hat man erstmal so ein bisschen Bammel oder man fragt sich so, ja, was soll ich überhaupt machen? Und dann geht das halt irgendwie so langsam los, dass man einfach viel probiert, würde ich sagen. Also durch Probieren geht das meiste. Ich suche mir gerne Referenzen raus, höre nochmal in andere Soundtracks rein oder in Soundtracks rein, wo ich denke, wie haben die das damals gemacht oder was auch immer, welche Instrumente könnte ich nutzen. Und dann geht das so Stück für Stück eigentlich los, dass man irgendwie anfängt. Ich sketche gerne irgendwie so ein bisschen auf einem Klaviersound erstmal oft, dass ich mich gar nicht so in komplizierten Arrangements irgendwie erst verfange. Also
mit dem Spiel vor Augen, wenn ich fragen darf, oder einfach Augen zu und mal gucken?
So und so. Also ich finde es auch manchmal ganz toll, irgendwie Gameplay-Footage zu haben. Manchmal bei Locomotive waren jetzt natürlich auch, keine Ahnung, ich war dann auch sehr früh jetzt bei dem Spiel am Start, das heißt, die Musik wuchs dann parallel zu dem Game an sich eigentlich auch. Das heißt, es gab auch lange Zeit irgendwie gar nicht so viel irgendwie. Dann gab es vielleicht irgendwie das Key-Art, was natürlich auch schon mal so ein bisschen hilft. Also sozusagen dieses Konzept-Art der verschiedenen Charaktere. Genau, und dann hat man dann halt irgendwann natürlich auch so diese ersten Szenen. Also was du vorhin beschrieben hattest, dieses Ruined Atmosphere, der Track. Das ist ja so die eine der Verhörszenen ganz am Anfang. Dann hat man das irgendwie so vor Augen und genau, überlegt so, was könnte man halt, was passt dann irgendwie und probiert dann viel rum. Also man, oder ich mach's zumindest, dass man halt irgendwie Sachen probiert, die reinhaut, guckt, wie könnte das irgendwie, wie wirkt das, wenn man das irgendwie im Spiel hört. Ja, und dann ist es irgendwie so. Und dann, wie gesagt, wenn man dann irgendwie, wenn ich dann so die ersten zwei, drei Tracks habe oder vielleicht auch so ein Main-Theme habe, dann fängt das auch an, deutlich einfacher zu werden, weil man hat dann irgendwie so eine Art Vorlage, man hat dann irgendwie die Sounds gefunden, die Instrumente, die man irgendwie nutzen möchte, vielleicht auch so ein bisschen so dieses harmonische und melodische Grundgerüst, was man so ein bisschen wiederholen kann. Ich habe in dem Spiel auch versucht, so ein paar, ja, sag ich mal so Leitmotive für die verschiedenen Charaktere auch immer so ein bisschen wieder neu einzubringen. Also wenn man irgendwie in dem Zimmer von Arthur ist, gibt's halt so sein Theme, was dann später halt auch wiederkommt in verschiedenen Szenen, wo Arthur halt besonders im Vordergrund steht. Und dann baut man sich so ein bisschen so ein, man hat da irgendwie so einen kleinen Fundus auch so an Melodien und Motiven, die man dann natürlich dann wieder weiterentwickeln kann. Und genau, dann wird so ein bisschen, dann fängt man so ein bisschen an, in diese Flow zu kommen und dann, dann rutscht es so ein bisschen mehr. Genau, aber wie du eigentlich gut beschrieben hast, ist der Anfang, ja, der Anfang ist das spannendste und auch schwierigste eigentlich so in dieser, dieses Blank Paper.
Ja. Wenn du jetzt mal ein bisschen quasi kritisch auf die eigene Arbeitsweise schaust, wie bewusst oder unterbewusst beeinflussen dich denn andere Spiele, vielleicht auch aus dem Genre, aber auch ganz egal, bei dieser Soundtrack-Findung? Also ich glaube, was ich versuche zu fragen, ist Folgendes. Wie verhindert man, dass man am Ende einen Soundtrack macht, der einfach zu, also selbst wenn es gar nicht so war, aber trotzdem zu ähnlich bei anderen Spielen orientiert ist? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausdrücke, aber also wie stellst du sicher, dass der Soundtrack wirklich eine eigene Identität hat und nicht die Spiele, die dich bewusst oder unbewusst inspirieren, zu sehr durchscheinen, sodass man davor sitzt und dann denkt, so Moment mal, das ist ja einfach Monkey Island plus Jazz. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich weiß das auch nicht. Also ich habe immer so das Gefühl, dass selbst wenn ich mich hinsetzen würde und versuche eins zu eins irgendwie einen Track aus einem anderen Spiel oder irgendwie stilistisch nachzubauen, würde das trotzdem irgendwie anders klingen, weil ich entweder, weil ich gar nicht weiß ganz genau, wie man das macht bei dem anderen Stil und irgendwie immer auf meine eigenen, sag ich mal, Tools oder mein eigenes Wissen irgendwie zurückgreifen muss. Also das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass quasi dadurch, dass ich irgendwie so meinen eigenen Geschmack irgendwie reinbringe, meine eigenen Fähigkeiten und auch fehlenden Fähigkeiten an manchen Stellen vielleicht, dass dann trotzdem am Ende irgendwie immer sowas Individuelles rauskommt, was dann auch nur ich hätte machen können. Also das ist zumindest die Hoffnung, die ich dann irgendwie so habe. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber es ist so ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, selbst wenn man jetzt irgendwie drei Komponisten nimmt und denen allen sagt, bau mal diesen Track irgendwie nach, dann kommt doch irgendwie immer was anderes bei raus. Hoffentlich. Aber das ist so ein bisschen, also es ist gar nicht so mega bewusst, dass ich so denke, ich will mich da gar nicht so irgendwie beeinflussen lassen. Aber es ist ein bisschen so, ich höre mir verschiedene Sachen an oder ich kenne natürlich auch verschiedene Sachen eh schon durch Musik hören. Sachen beeinflussen einen ja auch irgendwie unbewusst, dass man das gar nicht irgendwie mitkriegt. Ah, okay, doch, klar, ich habe irgendwie früher die und die Games oder die und die Soundtracks irgendwie mega gefeiert. Und dann schreibt man irgendwie das irgendwie so durch seine eigene Linse irgendwie neu dahin. Und dann ist es hoffentlich ein bisschen was Eigenes auch irgendwie.
Ja, da muss ich direkt mal nachfragen, diese Songs, die du dir da manchmal anhörst, gibt's denn da so, ich sag mal, Großmeister in deiner Branche, die Musik machen, wo du sagst so, okay, das ist einfach inspirierend, sich das nochmal anzuhören, das sind Soundtracks, die gehen so toll ins Ohr, das ist was dich beflügelt oder inspiriert oder wo du auch einfach nur davor sitzt und denkst so, mein Gott, ey, das ist so gut gemacht, gibt's da was?
Ja, aber auch nicht nur, also ich würde sagen, auch nicht nur im Games-Bereich, ja, sondern auch generell im Filmbereich zum Beispiel auch. Also ich bin auch ein großer Fan zum Beispiel von John Powell, der die Musik für How to Train Your Dragon geschrieben hat oder Drachenzähmen leicht gemacht, auf Deutsch heißt es, glaube ich. Mag ich sehr gerne, also die Soundtracks, die er für diese Animationsfilme geschrieben hat. John Williams geht natürlich auch immer zum Hören. Ich mag auch gerne, naja, Koji Kondo so als ein Urgestein der japanischen Game-Musik mit Super Mario, aber natürlich auch mit Zelda, finde ich ganz toll nach wie vor. Also die Zelda-Soundtracks, die alten, aber auch die neuen, wo dann ja auch andere Komponisten mit am Start waren, finde ich auch mega gut. Ich finde das auch immer mega spannend, also im Games-Bereich dann nochmal anders spannend, wie auch Musik im Game integriert wird. Das ist auch nochmal eine ganz andere Ebene natürlich irgendwie, also nicht nur wie klingt die Musik oder wie toll ist die Musik selber, sondern wie sind die Systeme, wie die Musik adaptiv im Game ist. Also, keine Ahnung, bei einem Open-World-Game zum Beispiel, wann kommt da die Musik rein, wechselt die in den Battle-Track, wenn du dann irgendwie in den Kampf gehst, wie wird das gemacht, wenn die einen Tag- und Nacht-Rhythmus irgendwie haben. Das finde ich bei Games zum Beispiel auch mega spannend, also wie da nochmal so eine ganz andere kreative Ebene reinkommt. Vieles Unterschiedliches dabei. Und dann auch bei jedem Soundtrack oder Projekt, an dem ich arbeite, entdecke ich auch neue Sachen, würde ich sagen. Also jetzt zum Beispiel auch bei Locomotive, was mich ganz interessiert hat oder was ich immer mega cool fand, war so ein bisschen so in den 60er, 70ern, wie da zum Beispiel auch so Filmkomponisten so diese Spy- oder Thriller Filme oder Serien vertont haben. Also ich denke da so ein bisschen so, natürlich auch so ein bisschen so an Henry Mancini, der Pink Panther zum Beispiel geschrieben hat. Natürlich auch irgendwie die alten James Bond Filme mit John Barry als Komponisten oder Lalo Schifrin, der das ursprüngliche oder das Mission Impossible Theme damals geschrieben hat. Und es gab auch so eine Phase, so in den 60ern, 70ern, wo es ganz viel auch so diese so Spy- und Agenten-Serien gab, die auch alle sich selber auch nicht so ernst genommen haben. Und da gab es irgendwie echt eine coole Mischung irgendwie aus Latin Rhythms und Funk-Gitarren oder Gitarren, so ein bisschen dieser Band-Fokus und dann doch auch wieder so Bläser. Und das hat mich auch für Locomotive definitiv auch inspiriert, irgendwie so dieser Style aus der Zeit, den ich irgendwie mega cool finde. Und da wir in dem Game ja auch so ein bisschen so eine Mischung haben aus, ja, wir haben irgendwie auch eine Spionin und so ein bisschen so dieses James-Bond-Ding. Mm. Dann haben wir irgendwie so einen, diesen Mörderfall, so ein bisschen mehr so dieses Thriller-Noir. Und da kommen so ein bisschen so diese verschiedenen Stile irgendwie zusammen, dass ich, also es war für mich von Anfang an auch irgendwie klar, so klar, es muss irgendwie Saxophone geben in dem Soundtrack. Und habe mich da natürlich auch da so durchgehört durch die verschiedenen Eras von Soundtracks, wie ich das mega spannend fand, irgendwie da auch Sachen zu entdecken. Und genau, Jerry Goldsmith so als Filmkomponist mag ich auch sehr gerne. Der hat zum Beispiel auch für Alien die Musik geschrieben und ist für mich auch so jemand, der so ein bisschen so eine Art Pionier, der nicht davor zurückgeschreckt ist, irgendwie technisch irgendwie auch viel zu probieren, also wirklich technisch im Sinne von den Tools, die es gab irgendwie zu der Zeit, gemischt dann irgendwie mit orchestralen Sachen. Ja, da gibt's viel.
Also hochfaszinierend, dass jetzt kein einziges Point-and-Click-Adventure genannt wurde. Das ist über kleine Überraschung, muss ich gestehen. Ich hätte erwartet, ne, nachdem wir ja schon drüber gesprochen hatten, wir sind beide mit diesen Spielen unter anderem auch aufgewachsen, dass da wenigstens einer genannt wird. Das klingt fast wie ein Vorwurf und vielleicht meine ich das sogar so.
Ach so, ja, das war jetzt, weil ich dachte, das war schon klar. Also Monkey Island.
Aha, so.
Monkey Island ist für mich auf jeden Fall ganz, ganz groß.
Aha.
Also
ja, weil warum ich das auch frage und so darauf geachtet habe, ist nämlich Folgendes. Und da, ich bin natürlich in der Hinsicht Laie und bin jetzt gespannt, was du dazu sagst. Aber mein Eindruck ist folgender, dass das Komponieren von Musik für Point-and-Click-Adventures eine besondere Bedingung oder eine besondere Aufgabe an den Komponisten und die Komponistin stellt im Vergleich zu anderen Genres. Und ich möchte das ganz kurz erklären und dann bin ich gespannt, ob du jetzt sagst, das ist richtiger Quatsch, bitte leg dich ins Bett und kuriere die Mandelentzündung aus. Oder du sagst, vollkommen richtig oder irgendwas dazwischen. Und zwar Folgendes. Bei Point-and-Click-Adventures, ich meine vor allem wirklich die Klassiker-Seitenansicht in die Szene hinein, gibt es ja ganz oft die Spielsituation, dass du auf einen Bildschirm schaust und guckst oder Dinge ausprobierst, aber dass du dich an einem Ort aufhältst und eigentlich, ich sag mal, in der Dramaturgie nicht viel passiert, außer meine Figur läuft rum und versucht irgendwelche Dinge zu kombinieren oder auszuprobieren oder zu drücken und zu pushen und zu ziehen und man versucht einfach alles, um irgendwie weiterzukommen. Es passiert also nichts irgendwie Aufregendes, Spektakuläres in der Szene, sondern man versucht einfach eine ganze Menge und auch in anderen Bildschirmen und so weiter und so fort. Und das stellt in meinen Augen eine besondere Anforderung an den Soundtrack, der in diesen Szenen läuft. Das müssen dann eigentlich, und das ist so mein Gedanke dabei, das müssen ja dann Stücke sein, die zum einen lang genug sind, dass man nicht sofort wieder zu Beginn des Tracks landet und dann merkt, oh, es ist ein Loop hier, sondern es müssen lange ausgedehnte Stücke sein und auch welche, die zum einen so hintergründig sind, dass man nicht gestört wird bei diesem, okay, ich mache mir Gedanken, ich grüble, ich suche nach Hotspots, und zum anderen aber auch trotzdem schafft, die Stimmung hochzuhalten und daran zu erinnern, in welcher Situation man gerade ist. Also ob das jetzt gerade ein heimliches Durchsuchen einer Piratenkneipe ist oder ein Suchen nach dem Ausgang in einem Zugwaggon oder sowas. Diese Anforderungen sind in meinen Augen einzigartig für diese ganz besonderen Szenen in Point-and-Click-Adventures. Und das wird mich mal interessieren, ob du das auch so siehst oder ob das was ist, wo du sagst, so, nee, das fühlt sich für dich ganz anders an.
Doch, ja, sehe ich auch so. Also das war auch so ein bisschen, ja, sicherlich auch eine gewisse Herausforderung irgendwie, weil man das auch erst, also ich würde sagen, oder ich habe es zumindest erst so richtig gemerkt, wenn ich dann selber das Spiel immer gespielt habe, also sozusagen getestet habe. Ja, und dann merkt man halt irgendwie, man merkt ja auch selber, in welchen Locations man vielleicht irgendwie länger eventuell hängt oder wo man sich überlegt, vielleicht hängen die Spieler da länger. Und dann ist dann irgendwie so der einminütige Loop, der nervt dann doch irgendwann so ein bisschen. Okay, dann macht man nochmal eine Minute drauf oder noch eine Minute drauf. Ich habe auch versucht, oder wir haben versucht, das meiste des Spiels findet ja in dem Zug statt. Und jedes Abteil hat so seine eigene Musik. Und ich habe da versucht, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, indem ich manchmal die Melodien oder diese Hauptmelodien von den jeweiligen Tracks, die spielen manchmal nicht, manchmal spielen sie. Also jedes Mal, wenn du quasi einen Zugabteil betrittst, wechselt das so ein bisschen. Ist jetzt auch keine Riesenabwechslung, aber es war trotzdem so ein bisschen, ja, dass du nicht jedes Mal, weil gerade so Melodien fordern ja irgendwie auch so ein bisschen so eine gewisse Aufmerksamkeit. Und ich finde, gerade Melodien können dann auch so ein bisschen nervig werden nach einer gewissen Zeit. Und das ist manchmal auch ganz nett, wenn dann der gleiche Track kommt, aber halt mal ohne die Melodie, dass man auch mal nur sozusagen das Backing-Arrangement mal hört.
Ja.
Genau, und wie du sagst, das war dann schon so, in der Game Jam-Version hatten wir wirklich sehr kurze Tracks, ich glaube teilweise auch wirklich nur so 30-sekündige Loops. Und dann haben wir erstmal so angefangen mit dem Full-Length-Game und ich habe quasi angefangen dann erstmal so diese kurzen Tracks zu schreiben für jedes Abteil und dann wurde es irgendwie auch immer länger. Also ich habe dann gefühlt immer längere Tracks geschrieben, weil genau das, also das Game wurde ja auch immer komplexer. Das heißt, man hat in jedem Abteil oder in jeder Location gibt es mehr Leute, mit denen man sprechen kann, mehr Puzzle, die man irgendwie lösen muss. Und genau das, was du beschreibst, dass dann irgendwie die Musik versuchen muss oder versuchen will, da nicht zu sehr die Ohren zum Bluten zu bringen, nachdem man da irgendwie 3 Stunden in der gleichen Location irgendwie sitzt und sich fragt, was das für ein blödes Puzzle ist, was man hier lösen muss. Genau, und deswegen wurden die immer länger und genau mit der Hoffnung, dass das irgendwie geklappt hat.
Spannend, es hat geklappt. Das kann ich dir nochmal wirklich dazu sagen. Ganz toller Soundtrack und alleine das jetzt nochmal, wo wir uns im Gespräch jetzt vor allem gerade noch um Locomotive gedreht haben, zu hören, wie dieser Soundtrack entstanden ist, war für mich persönlich als jemand, der dieses Spiel ja auch so gern gespielt hat, jetzt nochmal sehr erhellend. Also jetzt quasi für die Halbzeit schon mal ein großes Dankeschön dafür. Hochinteressant. Ich habe mir gedacht, wir könnten von hier aus noch für unsere zweite Hälfte des Gesprächs hier den Horizont noch etwas erweitern und noch ein bisschen allgemein über deine Arbeit sprechen, weil auch da gibt es ein paar Dinge, die mich brennend interessieren würden. Und angefangen bei der Frage, wie gut kann man eigentlich von dieser Arbeit leben? Du kannst da so konkret, wie du möchtest, darauf antworten. Ich gebe dir auch noch ein bisschen Zeit, indem ich noch ein Bild in meinem Kopf ausformuliere. Ist das so, dass man auf der einen Seite, ne, du lebst im Landhaus und einmal im Jahr kommst du runtergeritten in die Stadt, machst einen Soundtrack und sagst so, Leute, ich cash hier ein, vielen Dank, das reicht mir ein Jahr. Oder während wir sprechen, komponierst du schon das nächste Stück für den nächsten Auftrag, weil anders geht's nicht. Das sind jetzt zwei Extreme und wo befindet sich denn jetzt die beruflich-finanzielle Realität?
Das ist eine gute Frage. Ist wahrscheinlich auch immer sehr unterschiedlich, wen man fragt.
Dich.
Ja. Mist. Nee, also bei mir ist es so, ja, wahrscheinlich keins von den beiden Szenarien, die du jetzt beschrieben hast. Irgendwo vielleicht so ein bisschen in der Mitte. Also ich mache das jetzt hauptberuflich seit ein bisschen über 6 Jahren.
Ui.
Und ja, es hat angefangen sehr klein, also mit sehr wenig Geld. Und es ist wirklich ein langer Prozess, oder zumindest ist, oder gefühlt, oder bei mir ist es zumindest so, es ist ein langer Prozess, dass man so das Gefühl hat, okay, so Stück für Stück, okay, nächstes Jahr jetzt vielleicht mal nicht nur 1.000 Euro im Monat, sondern vielleicht mal ein bisschen mehr. Es gab auch ganz am Anfang, also ich bin jetzt gerade seit vielleicht letztem Jahr auch das erste Mal so an dem Punkt, wo ich eigentlich nur Games mache. Vorher war auch zum Beispiel Bandarbeit, also Songwriting und Produktion mit Bands oder halt auch Musik für alles Mögliche, also auch mal Werbung oder Firmen, Filme, was auch immer, was irgendwie irgendwie reinkommt, was man halt irgendwie machen kann. Und Games speziell war natürlich irgendwie oder war lange schon immer mein Ziel. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es kommt auch immer sehr aufs Spiel an, was man gerade gemacht hat. Also es gibt natürlich auch mal ein Spiel, wo man echt Glück hat. Wir hatten ja auch am Anfang kurz angesprochen, dass dann halt die Soundtracks bei Steam verkauft werden oder bei Spotify gestreamt werden. Das heißt, wenn man Glück hat und wenn man halt auch irgendwie einen entsprechend guten Deal irgendwie mit den Entwicklern vielleicht hat, dass man dann nach dem Release des Games nicht sofort quasi bei Null ist, also alles Geld wurde bezahlt und dann startet man irgendwie neu, sondern man hat vielleicht Glück und es kommt so ein bisschen so ein passives Einkommen rein. Und das, würde ich sagen, ist super wichtig, weil, also meine Einkommenskurve ist wie so eine wie so ein EKG beim, keine Ahnung, bei einem Herzstolperer. Also es gibt mal einen Monat, wo es mega hoch ist und dann gibt es halt irgendwie 3 Monate, wo es sehr niedrig ist. Was aber nicht heißt, dass ich in den 3 Monaten nicht arbeite, aber ist eher so, dass so am Anfang des Projekts bekomme ich dann vielleicht die Hälfte des Budgets und am Ende die zweite Hälfte. Das heißt, ich krieg, wenn ich in einem Monat irgendwie 2 Projekte anfange, kommt sehr viel Geld rein. Und dann muss ich natürlich erstmal die Musik schreiben und dann dauert das vielleicht irgendwie 3, 4, 5 Monate, bis dann die zweite Hälfte kommt. Genau, und ich würde sagen, wenn ich das so beschreiben soll, ich wohne in einer kleinen Wohnung in Hamburg.
Ja, also teuer. Das ist leider so.
Ja, genau. Also es wird ja auch alles nicht günstiger.
Aus Neugier ganz kurz gefragt, also um Gottes Willen, jetzt nicht Adresse sagen oder so, aber willst du verraten, welcher Bezirk, also wo in Hamburg etwa so?
Ich wohne in Uhlenhorst.
Moment mal, das muss ich jetzt auf der Karte.
Manche sagen auch, wir wohnen auf der Uhlenhorst, weil Uhlenhorst war ja eigentlich irgendwann mal eine Insel, aber... Ja.
Moment, das muss ich ganz kurz jetzt mir vor Augen führen, weil ich wohne jetzt hier seit 3 Jahren. Das ist eine, ach, Uhlenhorst. Na klar, das kenne ich doch. Also das, wie beschreibt man's? Das liegt an der Außenalster auf der Ostseite der Stadt Hamburg. Ich habe sonst keine Meinung zu Uhlenhorst, aber es ist eine Ecke, wo ich immer mal wieder so durchfahre. Aber Sonst weiß ich darüber nichts.
Ja, also ich glaube, Vorurteil, was wahrscheinlich auch stimmt, Ohlenhorst ist ein ziemlich reicher Stadtteil.
Oh.
Also, ich bin dann vielleicht die Ausnahme.
Ich wollte gerade sagen, also stimmt das doch mit dem Anwesen und der Reiterei?
Nee, schön wär's. Das war irgendwie eher so ein Zufall tatsächlich. Also so, ja, das ist jetzt ein anderes Thema, aber Wohnungssuche Hamburg ja. War eher so, man nimmt, was man kriegt irgendwie. Und damals war das hier über eine Untermiete habe ich das bekommen. Genau, war jetzt gar nicht so, dass ich jetzt unbedingt gesagt habe, ich muss nach Uhlenhorst. Ich hatte dazu auch keinen Bezug vorher. Aber es ist schon so, dass hier schon eher wohlhabendere Menschen leben. Also wie gesagt, außer mir.
Genau. Direkt nördlich davon befindet sich ja,
Also über uns ist direkt Winterhude.
Das wollte ich sagen. Vielen Dank, mein kränkliches Köpfchen. Genau. Und da kann ich direkt sagen, Winterhude, für Leute draußen, die keine Ahnung haben, das ist das, was vielleicht früher, ich glaube, heute ist das auch nicht mehr so, Prenzlberg in Berlin war. Das ist schon sehr rich dort. Also ich war dort mal in Winterhude bei einer Wohnungsbesichtigung und ich habe noch nie so viele, und das meine ich wirklich ernst, Pelzmäntel gesehen, die ironiefrei getragen wurden. Ich habe ganz viele, auch das ist korrekt, kleine Hündchen auf Handinnenflächen gesehen. Also da gibt's ganz viele Leute, die haben die kleinen reichen Hunde, ne? Diese Paris Hilton Hunde. Und ich meine, Gottes Willen, nichts gegen diese Hunde, macht was ihr wollt. Aber es war schon erstaunlich, wie man ganz dolle merkt in Winterhude, unter anderem in einigen anderen Bezirken Hamburgs auch, man ist in einer anderen Welt. Und ich muss sagen, Absolut. Das ist eine Welt, in der fühle ich mich nicht wohl. Ich fand Winterhude befremdlich. Aber ich weiß auch, da wohnen Freunde zum Beispiel von mir, die sind so cool. Und da denke ich mir, okay, es scheint auch Ausnahmen zu geben. Aber sonst, mein Bild, wenn ich da durchlaufe, ist, wow, okay, also nein, hier möchte ich nicht sein.
Ja, also genau, also man würde jetzt von Uhlenhorst, wo ich jetzt wohne, würde man jetzt auch nicht sagen, das ist irgendwie der hippe Stadtteil, wo irgendwie, keine Ahnung, du hast unten irgendwie die Galerie von dem Independent Artist und daneben ist irgendwie die Techno-Disse, wo irgendwie die Underground-DJs auflegen. Das ist jetzt tatsächlich nicht so. Ich bin irgendwie happy damit, weil wir relativ nah am Wasser sind.
Ja,
Und wir sind relativ nah, also schnell am Hauptbahnhof und schnell am Flughafen. Das ist irgendwie cool. Das
klingt so, als würdest du befürchten, fliehen zu müssen jederzeit.
Wer weiß.
Man ist schnell am Flughafen, ja, man ist schnell am Hauptbahnhof.
Das klang jetzt so ein bisschen... Aber ja, es ist gar nicht so, es ist jetzt nicht so gemeint, aber wenn man dann doch irgendwie, keine Ahnung, letztes Jahr gibt's dann da doch irgendwie ein paar Games-Events, wo man irgendwie hin muss oder hin will, in London und wo auch immer, also, und dann ist es doch irgendwie cool, wenn man irgendwie, mobil ist.
Eine letzte Frage noch kurz zur Wohnungssache, weil das ist ja durchaus interessant, also für mich sowieso, deswegen frage ich auch, bei der Wohnungssuche muss man ja auch, also ist ja alles eh schlimm, aber da muss man ja auch angeben, was man von Beruf macht, und da hast du ja die richtige Arschkarte gezogen, weil du ja, diesen Job hast, egal wie man ihn umschreibt, die Vermieter sehen das nur und denken, oh shit, der ist laut. Also, wenn du Komponist schreibst, ist kacke. Wenn du Musiker schreibst, ist kacke. Wenn du sagst, ja, weiß ich nicht, Spieleentwickler, denken sich vielleicht auch manche, was soll das sein? Was schreibst du da hin, wenn ich fragen darf?
Ja, die Wahrheit. Und wahrscheinlich hat es deswegen auch so lange gedauert. Aber
was ist die Wahrheit? Also, was steht dann da?
Selbstständiger Komponist.
Ja.
Und ich hätte jetzt, witzigerweise habe ich gar nicht so an diesen Lärmfaktor gedacht, sondern eher so, ja, also der ist selbstständig, das ist schon mal die erste Red Flag, und der ist Musiker, das ist die zweite Red Flag, also der hat auf jeden Fall kein stabiles Einkommen, habe ich ja auch nicht, wie gesagt, das geht hoch und runter.
Da liegen sie richtig.
Also. Genau, da liegen sie richtig, am Ende des Jahres, ne, auch so ein Jahr ist es natürlich dann irgendwie, keine Ahnung, kommt dann halt irgendwie eine große Summe zusammen, aber... Das war natürlich, hilft natürlich überhaupt nicht. Und deswegen hat das auch lange gedauert. Und deswegen hat das, glaube ich, bei mir auch nur über diese Untermiete geklappt. Also ich habe eine Untervermieterin gefunden, die selber ein Jahr aus Hamburg weg wollte. Und das war auch erstmal auf ein Jahr befristet sozusagen. Und dann hat sie nach dem Jahr sich entschieden, sie bleibt erstmal weg oder zieht dann woanders hin. Und dann hatten wir Glück, dass der Vermieter gesagt hat, okay, ihr habt da jetzt ein Jahr gewohnt, wir haben jetzt nichts gehört, nichts Gegenteiliges. Ihr habt ja auch ein Jahr die Miete zahlen können. Und wie gesagt, die Wohnung ist auch wirklich klein und jetzt auch nicht mega teuer.
Ja, gut.
Genau, aber ja, wie du, also du hast eigentlich den dritten Punkt sozusagen, den dritten Nachteil jetzt auch nochmal aufgedeckt. Also Lärm, unstetiges Einkommen und was war der andere Faktor? Naja, generell unzuverlässig vielleicht als Kreativer. Ja. Genau, also das hilft nicht. Und das Einzige, was vielleicht irgendwann helfen würde, man doch ein bisschen mehr verdient, dann irgendwie die Einkommensbelege auf den Tisch zu pfeffern. Oder man kommt direkt mit so einem Paris-Hilton-Hund in der Tasche und mit Pelzmantel.
Ich kauf die Bude, wenn ich sie nicht bieten darf, sagst du.
Ja, genau. Ja. Aber es war auch lustig, ich habe relativ lange gesucht und ich hatte zu der Zeit, wo ich gesucht habe, hatte ich recht lange Haare. Also ich würde sagen, so schulterlang.
Ach.
Ich habe immer mal wieder so Phasen, wo ich die relativ lange nicht schneiden lasse. Und es hat nicht geklappt. Und dann war ich beim Friseur, habe mir mal so richtig schicke Kurzhaarfrisur gemacht und dann die erste Besichtigung hat sofort geklappt. Also das Aussehen, also nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass das vielleicht daran gelegen hat, aber wie man sich präsentiert, wie man da auftritt, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Also darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, leider.
Ich werde das nie vergessen, hier bei der Wohnung, in der ich jetzt drin sitze, die ist in Eimsbüttel, da bin ich dann reingegangen und ich dachte mir, ich werde die niemals kriegen, das ist so Neubau ich dachte mir, ey, das ist, die suchen ja, glaube ich, andere Leute als mich. Und dann war ich auch dementsprechend entspannt und kam hier rein und dann war der Makler, also nicht meiner, sondern der von der Hausverwaltung oder was, dann hier hat mich in Empfang genommen und dann hat er gefragt, für wen besichtigen Sie denn? Für sich selbst? Und dann habe ich mir gedacht, ja, fuck it, ich mache jetzt natürlich einen Gag. Und dann habe ich gesagt, nee, ich besichtige für meinen beiden Kater eben und Samson, aber die könnten heute nicht. Und das ist auch nicht lustig, aber ich habe es richtig lustig gefunden und habe dann gelacht und hier war ja nichts drin an Möbeln und dann hat das so geheilt und er hat nicht reagiert. Und dann war mein hallendes Lachen in diesem Raum und dann dachte ich mir, okay, Besichtigung hat jetzt erst angefangen und es stellte sich heraus, es hat trotzdem geklappt, aber da dachte ich mir auch, oh Mann, ey, kann ich eigentlich direkt wieder gehen. Naja.
Aber das sind oft so die Momente, also keine Ahnung, das bei der Jobsuche, also jetzt für mich bei der Projektsuche oder sowas, ist das auch ähnlich. Ne? Also manchmal sind es gerade die Sachen, wo man jetzt vielleicht denkt, da hatte ich jetzt eh keine Chance. Ja. Oder ja gut, ich haue jetzt mal eben da nochmal mein Portfolio hin, wird ja eh nichts und dann klappt es dann doch irgendwie. Oder auch bei Musiktracks selber, keine Ahnung, mal so einen nicht kreativen Tag irgendwie erwischt, gut, ich haue jetzt mal irgendwie einen so einen Track raus, schickt ihn zum Kunden und dann kommt irgendwie zurück, hey, das ist der beste Track, den du uns bisher geschickt hast.
Ja, krass.
Und man denkt sich so, hä, okay, alles klar. oder auch so Tracks, die man vielleicht selber nicht so gefeiert hat, wo dann später, wenn der Soundtrack rauskommt, wo dann Leute sagen, ah, ich finde den ganz toll. Also die Selbstwahrnehmung ist selten vielleicht wirklich akkurat.
Ja, das ist wirklich so. Manchmal muss man sich auch daran erinnern und sich denken, es ist schwer vorauszusehen, wie Dinge da draußen ankommen. Habe ich hier auch bei Podcasts auch oder anderen Aufträgen. Manchmal sitzt du wirklich davor, kann das nur wiederholen und denkst dir, holy shit, die Leute werden die Polizei rufen. Und dann erscheint das und du kriegst Lob und all das und dann denkst du dir, ich verstehe gar nichts mehr. Aber da sagst du was Spannendes, hier mit andere Projekte, wo du mal gerne mitwirken wollen würdest. Jetzt können wir uns ja mal reinversetzen. Du hast ja vorhin gesagt, du akquirierst Aufträge unter anderem auch, indem du den Leuten einfach schreibst. Jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal Logik und Wahrscheinlichkeiten komplett aus der Gleichung raus. Welches Studio würdest du denn am liebsten mal jetzt einfach so anschreiben, um für welches Spiel oder welche Spielreihe Musik zu machen? Gibt's da was, wo du sagst so, boah, also da wäre ich schon, das würde mich reizen?
Boah, ist eine gute Frage.
Gib mir Mühe.
Also nichts, was mir jetzt sofort in den Kopf käme, weil ich auch zugeben muss, dass irgendwie, also die Projekte, die ich so gefunden habe, also ich muss auch sagen, so dieses aktiv akquirieren, das war sehr intensiv in der Anfangsphase. Also ich würde sagen, so diese ersten 3-4 Jahre war das wirklich so, ja, das Hauptding irgendwie. So nachdem man so ein paar Games hat, die so ein bisschen mehr Reichweite erreicht haben, hat man so ein bisschen das Glück, dass Leute tatsächlich so ein bisschen anfangen, einen anzuschreiben. Mhm. Da freue ich mich auch immer mega, wenn das klappt. Genau, und dann eigentlich zu deiner Frage so ein bisschen so, ja, ähnlich wie bei Locomotive, dass ich irgendwie was sehe, wo ich irgendwie denke sofort so, oh, ich höre schon irgendwie was im Kopf. Und das sind oft, zumindest in meiner Erfahrung bisher, waren das selten irgendwie große Studios oder irgendwie etablierte Studios, sondern irgendwie eher immer so ja, Leute halt irgendwie, so, mhm, so wie Adam von Locomotive, wo ich halt irgendwie diesen Screenshot von dem Prototypen gesehen habe und sofort so gedacht habe, oh, das wäre cool irgendwie, oder ich kann mir richtig gut vorstellen, wie so ein Spiel irgendwie klingen könnte. Und so ging das irgendwie viel. Also ich bin ja auch oder bisher eigentlich nur in der Indie-Szene unterwegs. Also ich, mhm, bin nicht im AAA-Bereich, wo man jetzt irgendwie sagen würde, also AAA, für die, die es nicht wissen, aber das ist dann eher so Ubisoft und Blizzard und Co., also wo wirklich mit Millionen und Milliarden Game-Budgets gearbeitet wird, sondern ich bin eher so in dem Indie-Bereich unterwegs, und da ist es echt so, dass, oder für mich irgendwie immer so gewesen, dass ich dann, ja, an einem Tag irgendwie rumscrolle und irgendwas entdecke, was ich bis dato nicht kannte, und sofort denke, oh, mit denen muss ich irgendwie zusammenarbeiten.
Ja.
Genau. So irgendwie habe ich mich so durchgewurstelt bisher.
Könntest du es denn vorstellen, auch für so ein Riesenstudio mal zu arbeiten? Weil die Prozesse werden ja sicher dann ganz andere sein. Auch ich schätze mal, die Kommunikation und der Austausch wird indirekter sein über mehr Umwege, mehr Abnahmen und sowas, keine Ahnung, aber eben auch mehr Budget. Ist das was dich reizt?
Ja, also jetzt fällt mir doch ein Studio ein, ja. Sucker Punch, die haben Ghost of Tsushima gemacht.
Ja.
Und das ist für mich auch so ein Spiel, finde ich einfach mega gut. Also zum einen war ich immer schon Fan von Feudal Japan und Samurai, aber ich finde das Spiel an sich auch einfach mega gut. Und ja, sowas, also AAA kann man genauso wie Indie wahrscheinlich auch überhaupt nicht so eigentlich so verallgemeinern. Und da gibt es immer wieder auch so Games, wo ich dann denke so, oh, da könnte ich mir schon auch vorstellen. Und ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Prozesse anders wären. Also es gibt mehr Geld, es gibt mehr Druck wahrscheinlich auch. ist ein ganz anderes Monster irgendwie so. Aber ich, klar, wenn sie fragen, dann sage ich nicht nein.
Da fällt mir noch eine Frage ein, die ich mir vorhin aufgeschrieben hatte beim Zuhören und sie jetzt fast vergessen hätte, aber die würde ich gerne zum Ende unseres Gesprächs noch mal rauskramen. Und zwar, du hattest ganz, ganz vorhin mal am Rande erwähnt, dass es ja auch überhaupt was Schönes ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, ihre Projekte auch beenden. Und das ist ja auch ein roter Faden hier in dieser Gesprächsreihe bei OKCOOL trifft, dass immer mal wieder auch Entwicklerinnen und Entwickler da sind, die sagen, das ist schon mal für sich ein Erfolg, überhaupt ein Spiel zu beenden, weil es auch immer wieder passiert, absolut, aus allen möglichen Gründen, dass ein Projekt einfach vorzeitig beendet wird. War davon auch schon mal deine Arbeit betroffen? Also gibt's da draußen irgendwo Musik von dir, die einfach im Orkus gelandet ist, weil das Projekt es niemals rausgeschafft hat?
Mhm, ja, viel.
Oh, also, viel sogar?
Ja, also weil ich, ja doch, also viele Projekte, auch kleine Projekte oder auch Erstprojekte von Leuten, die noch nie ein Spiel vorher gemacht haben. Jetzt auch nicht unbedingt komplette Soundtracks, die schon geschrieben sind und nicht rauskamen, aber eher so, ja, ich habe schon mal zwei Tracks irgendwie geschrieben und dann, ja, hörte man irgendwie nichts mehr so wirklich von dem Team und fragt nochmal nach oder guckt irgendwie auf den Social-Media-Kanälen und seht, okay, letzter Post irgendwie 2020 und denkt so, okay, das Ding ist also auch durch. Also das gibt's schon, also das ist, genau, deswegen habe ich das auch irgendwie erwähnt, dass das irgendwie, oder das hast du ja auch richtig beschrieben, dass einfach dieser Moment, wo man dann bei Steam dann auf Publish Your Game klickt, alleine da hinzukommen, das ist irgendwie schon eine große Herausforderung. Das klappt ja auch bei AAA, also egal wie groß oder klein die Budgets sind, die Schwierigkeit, ja, scheint irgendwie gleich zu sein, weil Games einfach so schwierig ist irgendwie. Also ein Game zu machen ist irgendwie so komplex letzten Endes, egal irgendwie in welchem Bereich man da irgendwie unterwegs ist wahrscheinlich. Und es sind ja auch immer so lange Zeitspannen. Also Locomotive hat jetzt, glaube ich, 3 Jahre mindestens gedauert. Also ich habe jetzt nicht mit der Musik 3 Jahre Vollzeit dran gearbeitet, sondern halt immer mal so. Ich habe auch parallel andere Projekte gemacht. Aber so das Kernteam aus den beiden Brüdern, die haben schon diese 3 Jahre Vollzeit dran gearbeitet. Und das ist natürlich so, dass du dann nach 3 Jahren also du startest die Entwicklung des Games zu einer ganz anderen Weltsituation, sage ich mal so, ne? Also doof gesagt könnte es ja sein, du startest das Spiel, vielleicht ein Puzzle-Game in der 2020, gerade ist voll der Puzzle-Game-Hype, dann arbeitest du daran 3-4 Jahre ja. Und dann kommst du raus und keinen juckt's mehr, weil alle schon jetzt bei einem ganz anderen Genre irgendwie unterwegs sind oder was auch immer. Also es kann sich in der Zeit ja schon so viel verändern irgendwie, was auch die Marktlage angeht. Es kann eine Pandemie kommen, scheinbar, das hatten wir jetzt auch erlebt, also es kann sich so viel verändern, dass du am Ende, wenn du das Spiel rauskommst, genau, du eine ganz andere Situation irgendwie hast und manche sagen dann, okay, dann bringen wir es gar nicht erst raus oder es kommt nicht gut an und deswegen ist es halt irgendwie mega, mega toll, wenn Games irgendwie es schaffen, gerade auch im Indie-Bereich, wo wir dann doch mit kleineren Budgets arbeiten und mit eher mit, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass in anderen Bereichen nicht mit Herzblut gearbeitet wird, aber mit so kleinen Teams, da schon so, da zählt man jetzt nicht jede Stunde irgendwie so bis zum Feierabend, sondern es wird dann auch am Wochenende irgendwie was gemacht. Und ja, man macht das irgendwie so aus der Überzeugung heraus, was sowohl gut als auch schlecht sein kann, je nachdem, wie dann halt das Projekt auch ankommt, weil man arbeitet vielleicht 3 Jahre dran, gibt alles. Und dann kommt's raus und dann ist es so, ja gut, 50 Steam-Reviews, okay. Oder hat sich jetzt irgendwie ein paar tausendmal verkauft, das ist dann jetzt auch nicht so der Mega-Burner. Ja, es ist schwierig, aber ja. Genau.
Ich sag dir, das rauszukriegen ist eines gut. Tages, ne, wenn das Budget das hergibt von OrkiCool, werde ich mich an die wenden und sagen, kannst du mal für wenigstens eine Jubiläumsfolge oder so mir so ein kleines Intro basteln und dann sitzen wir zusammen und dann machen wir was. Aber wie gesagt, ja, dafür, naja, für Uhlenhorst, wie gesagt, das Budget muss erst wohl noch wachsen, um das bezahlen zu können. Aber das habe ich mal im Hinterkopf, da wirst du vielleicht mal von mir lesen.
Jetzt haben Leute ganz falsches Bild von mir.
Na, Quatsch, von Uhlenhorst.
Ich wohne gar nicht in Uhlenhorst. Ich wohne,
vielen Dank.
Fußbüttel.
Du, ohne Witz, ich habe das hier sehr genossen. Fand ich sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, auch allein schon deswegen, weil ich dieses Spiel ja so gerne mag und den Soundtrack. Und jetzt mal mehr darüber zu erfahren, war eine ganz tolle Befriedigung für mich, aber auch sonst super interessant. Vielen Dank für deine Zeit. Wirklich, habe ich sehr genossen.
Vielen Dank.
Ich wink dir zu, ich schreibe dir eine Mail, sobald das Geld da ist und dann machen wir was aus.
Perfekt.
Sehr gut. Tschüss.
Tschüssi.
So, vielen Dank an Paul Zimmermann, dass sich die Zeit für mich genommen hat und ein großes Dankeschön natürlich auch an euch da draußen, dass ihr mir eure Ohren geliehen und geschenkt habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch mit den Mündern tun, indem ihr anderen Menschen davon erzählt, dass es diesen Podcast gibt. Ihr seid auch herzlich eingeladen, Bewertungen zu schreiben bei Apple Podcasts und Co. Das kostet euch eine Minute, vielleicht höchstens, aber ist ganz viel wert, weil nicht nur ich mich dann über die hoffentlich lieben Worte freue, sondern so auch dieser Podcast potenziell häufiger anderen Menschen vorgeschlagen wird und das ist doch eine schöne Sache. So, ich leg mich wieder in mein Matratzenlager, Wärmflasche aufs Gesicht gelegt und wünsche euch einen wundervollen Start in die neue Woche oder herzlich willkommen am Ende der Woche, je nachdem wo und wann ihr das gerade anhört. Tschüss!